Herzlich willkommen bei Vertrieb 4.0, deinem Podcast für nachhaltiges digitales Marketing und digitalen Vertrieb sowie erfolgreiches E-Commerce für dich in deiner B2B-Welt. Heute in der Episode 19 habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Henry Göttler, Vorstand der Oxid eSales AG. Wir sprechen über die Zukunft und Möglichkeiten der produzierenden Industrie im E-Commerce. Ich wünsche dir viel Spaß. Heute bin ich ganz besonders stolz und ich freue mich auch schon wahnsinnig, einen ganz besonderen Gast heute in meinem Podcast zu haben, den Henry Göttler, Vorstand bei der Oxid AG. Und wir werden uns heute mal über das Thema E-Commerce, die Zukunft von E-Commerce, vor allem in der produzierenden Industrie und im Maschinenbau und über viele andere Themen unterhalten. Und jetzt möchte ich erstmal dich begrüßen, Henry. Super schön, dass du da bist, dass du auch den weiten Weg ins Allgäu gefunden hast. Und wie ich auch erfahren habe, hast du ja auch Allgäuer Wurzeln. Vielleicht magst du dich einfach den Hörern mal vorstellen, damit die dich auch mal kennenlernen.
Ja. Also Thomas, vielen Dank erstmal für das herzliche Willkommen. Das ist ein bisschen wie Heimkommen hier auch. Ich bin ja im Allgäu aufgewachsen, in Memminger Berg, also ganz in der Nähe von da, wo wir gerade sitzen. Kempten war ich natürlich in meiner Jugend auch öfter, das habe ich vorhin schon erzählt, zum Schachspielen und zu anderen Sachen. Hatte eine tolle Jugend und ich liebe das Allgäu nach wie vor für die Landschaft und noch mehr für die Menschen, die hier sind. Da kann man ganz tolle Sachen machen. Ja, also,
schön. Schon cool. Ja, und du bist ja jetzt leider nicht mehr im Allgäu, aber seit einiger Zeit jetzt auch im Vorstand von der Oxid AG. Aber was hast du eigentlich für einen Hintergrund? Wo kommst du eigentlich her? Was ist dein Ursprung?
Ja. Der Ursprung ist tatsächlich beruflich immer IT gewesen. Habe mal bei HP angefangen in Böblingen. Ich habe in Tübingen studiert und bin dann nach Böblingen zu HP. Und dann 2001 zu Intershop. Da war ich dann bis 2012 zuletzt da auch im Vorstand. Habe mich dann weiter in anderen Systemlandschaften getummelt bei Saperion und dann bei der SNP. Jeweils im Vorstand. SNP macht Datentransformation. Mich hat das interessiert, weil aus dem E-Commerce raus hatte ich gelernt, es ist da eine ERP-Welt entstanden, die für die ERP und die IT-Landschaften bei den Kunden auch für den E-Commerce relevant ist. Und heute sehen wir das ja auch, dass die Integration der Systeme ein zentrales Thema ist im E-Commerce. Mhm. Und dann seit eineinhalb Jahren jetzt bei der Oxid.
Spannend. Ja, also wir haben uns vorher über Intershop unterhalten. Das war natürlich auch die große Zeit des E-Commerce, wo das Ganze auch angefangen hat und auch ein Innovationsgeber in vieler Hinsicht. Also Intershop hat, glaube ich, das E-Commerce in vieler Hinsicht auch geprägt. Und ich glaube, da hast du auch einen ganz schönen Beitrag dazu geleistet.
Ja, da haben wir schon ein paar Sachen gedreht. Wird immer, gucken wir mal zurück. Ich glaube, im Deutschen Museum steht sogar noch eine Box, die Intershop 1. Das war, glaube ich, der erste Standard-Shop, den es gibt. Und der ist tatsächlich ausgestellt im Deutschen Museum.
Ja, cool. Ja. Spannend. Ja, schön. Und ich meine, du bist natürlich auch zur Oxid gekommen, um viel zu bewegen. Also ja. Vor allem mit deinem Hintergrund. Und wir sind ja seit vielen Jahren Oxid-Partner. Ich glaube jetzt ich weiß es eigentlich gar nicht mehr. Es sind vielleicht jetzt schon 12 Jahre oder sowas in der Art. Ich müsste mal schauen. Ich glaube, unser allererster Shop, den wir auf Oxid gebaut haben, war damals der Kunert Fashion Shop. Den haben wir auf Oxid gebaut. Aber Oxid verändert sich auch. Und ich glaube, ihr habt auch ganz gut erkannt, wo der Markt hingeht und was letztendlich die E-Commerce-Welt in der Zukunft braucht. Und
ja. Oxid hat schon eine interessante Reise und hat auch viel von der E-Commerce-Landschaft in Deutschland in den letzten, seit 2003, da ist Oxid gegründet worden, seither mitgestaltet. Ist sicher auch eine der wichtigen Player. Hat relativ früh erkannt, dass Software auch für das Enterprise-Business, also für den Mittelstand, gebraucht wird. Nicht nur für die standardisierten Shops, sondern dass es Anforderungen gibt. Die Enterprise Edition ist bei Oxid 2012 rausgekommen. Und dann schon relativ früh auch das Thema B2B, das kam schon 2015, 16 mit auf die Agenda. Kann man schon sagen, da ist Oxel weit vorne und darauf diesen Pfad haben wir weiter beschrieben jetzt und uns gesagt, das ist das richtige Thema, dafür haben wir das richtige Produkt und das werden wir auch zusammen mit unseren Partnern, darauf werden wir uns fokussieren und den Weg genau weiter beschreiten.
Was ich gerade jetzt spannend finde, ist, weil wir haben ja bei FDI einen Spezialisierungsweg eingeschlagen, wir sind im Bereich der produzierenden Industrie, im Bereich des Maschinenbaus unterwegs und haben einfach festgestellt, dass diese Fachkompetenz so wahnsinnig wichtig ist, um heute eine digitale Vertriebslösung zu machen. Und als ich dann gehört habe, dass Oxid sich auch in so eine Richtung bewegt, hat das natürlich extrem gut zusammengepasst und passt natürlich auch immer mehr zusammen. Wie seht ihr das momentan? Warum ist es so wichtig, sich in der heutigen Zeit nicht als Generalist aufzustellen, sondern wirklich auch zu spezialisieren?
Ja, wenn man sich das anschaut, dann bildet Software Prozesse ab. Mhm. Das ist das. Und die Abbildung dieser Prozesse, die hat natürlich schon länger angefangen. Aber wir sehen, dass natürlich durch die Digitalisierung in den Unternehmen dieses Thema der Digitalisierung auch der Vertriebsprozesse im Mittelstand deutlich um sich greift, nicht nur im Handel, sondern eben auch im produzierenden Gewerbe. Und da ist es tatsächlich so, dass sich die Prozesse da deutlich unterscheiden von Branche zu Branche. Es ist ein Unterschied, ob du im Maschinenbau verkaufst oder im Blumenhandel. Das sind einfach ganz unterschiedliche Strukturen, die da dahinter liegen. Und dazu sind, aus Sicht von Oxid, braucht man dazu zwei Sachen. Man braucht eine Software, mit der man diese Prozesse abbilden kann, die Grundlage dafür. Und auf der anderen Seite braucht man die Menschen, die die Prozesse gut kennen. Und deswegen sagen wir, zusammen mit unseren Partnern bauen wir auf Basis von der Oxid-Software diese Lösungen für die Kunden, damit die top verkaufen können in der neuen digitalen Welt.
Spannend. Als wir uns vorher ein bisschen im Vorgespräch auch unterhalten haben, sind wir eigentlich auf den Punkt gekommen, im E-Commerce denkt man immer relativ schnell an Online-Shop.
Ja.
Und gerade wenn man jetzt die produzierende Industrie sich anschaut, ich glaube, da geht es heute um viel mehr als um einen Online-Shop, als Verkaufs- oder Vertriebskanal oder wie auch immer.
Das kann man so sagen, ja. Also ich sage ja mal, im E-Commerce ist der Online-Shop nicht alles, aber ohne einen Shop ist alles nichts. Da kannst du nichts verkaufen und das sagt das auch schon. Sagen wir mal, die Frage ist natürlich, was ist denn eigentlich das Produkt, was zum Schluss verkauft wird? Und durch die Digitalisierung stellt sich die Frage, was ist eigentlich der digitale Kern dessen, was da gebaut wird? Und häufig steckt in den Produkten eine massive Ingenieursleistung, die dann tatsächlich auch digital ausgedrückt werden kann. Und ich glaube, da passieren ganz viele Dinge. Wir haben vorhin ein paar Beispiele genannt, ob das jetzt der Unterfassadenbau ist oder die Farbmischungen oder andere Themen. Da steckt eben genau diese intellektuelle Leistung drin, die man digital fassen kann. Die wird ja heute dann in Produkten, dann in dem bedruckten Turnschuh oder unter Fassadenbau konkret materialisiert. Aber die Ingenieursleistung selber, die kann natürlich heute auch in Programmen erfasst werden. Und die Daten dafür sollten auch erfasst werden, weil darüber weitere Leistungen entstehen können.
Das heißt, jetzt mal auch nochmal, wenn ich mir das so überlege, konkret auch, man denkt natürlich im ersten Moment immer, wenn ich ein Unternehmen habe, ich produziere etwas, dann möchte ich das Endprodukt, was ich am Ende dem Endkunden zur Verfügung stelle, irgendwie auch verkaufen. Und da tun sich natürlich auch manche schwer zu sagen, ja, mein Produkt ist zum Beispiel eine Riesenmaschine, so kompliziert, die kauft doch keiner online.
Ja.
Genau, was du aber sagst, ist ja eigentlich auch der Weg dahin, die Ingenieursleistung. Das ist ja auch das, was ein Produkt in einer gewissen Form sein kann. Und auch diese Prozesse, da steckt natürlich auch ganz viel Digitalisierungspotenzial.
Es gibt zwei Sachen. Also die Maschine, die nicht im Internet verkauft wird, die ist noch nicht erfunden. Okay. Also den Satz höre ich, man kann das nicht übers Internet verkaufen. War, glaube ich, im Jahr 2000 waren es Schuhe, die man nicht übers Internet verkaufen kann. Wer auch immer das gesagt hat, der hat sich vielleicht geirrt.
Ja, also einer unserer ersten großen Shop, den wir gemacht haben vor Zalando, war Leiserschuhe. Und wir haben damals schon richtig, richtig gutes Geschäft mit Schuhen gemacht, genau. Wo man gesagt hat, ja, wieso, die muss man doch anprobieren. Und genau. So. Aber das hat funktioniert. Also das läuft. Ja,
so, genau. Also, die Idee, dass man Maschinen nicht im Internet verkaufen kann, die finde ich interessant. Natürlich wird der Otto-Normalverbraucher große Maschinen nicht im Internet kaufen. Das ist schon richtig. Mhm. Ja, ihr habt ja den Kunden Goldhofer, also die Wahrscheinlichkeit, dass der Endkunde so einen Sattelschlepper für Flugzeuge bei Goldhofer im Internet bestellt, ist eher klein. Aber das ist natürlich der Businesskunde auf der anderen Seite. Und warum sollte der nicht Dinge im Internet bestellen wollen? Ganz im Gegenteil, die Möglichkeiten zur Informationsdarstellung, die man da hat, die sind ja viel größer, als man das früher im On-Site-Verkauf hatte. Ich will gar nicht sagen, also die menschliche Beziehung für komplexe Produkte, die ist natürlich wichtig, das wollen wir gar nicht in Abrede stellen, aber die Verkaufsunterstützung und die Möglichkeiten, die man online heute hat, die sind natürlich schon irre. Und jetzt gehen wir noch eins weiter. Wenn man international verkaufen will, dann stellt sich die Frage natürlich noch umso mehr, weil man dann Mehrsprachigkeit und andere Sachen heute digital viel besser abbilden kann, als wenn man eine Vertriebsmannschaft haben will, die 20 Sprachen spricht.
Okay. Aber lass uns wieder auf diesen Aspekt davor, auf diese Ingenieursleistung zurückkommen, weil ich finde, das ist absolut. So dieses neue Denken, oder? Das zu sagen, was heißt denn eigentlich Ingenieursleistung, die man verkaufen kann?
Naja, sagen wir, die Produkte, die da im Maschinenbau erzeugt werden oder durch Maschinen erzeugt werden, da steckt ja häufig viel Ingenieursleistung dran. Das heißt, da fragt man sich, welche Kräfte wirken an dem Werkstück zum Beispiel. Mhm. Ich hatte ja vorhin das Beispiel unter Fassadenbau. Je nachdem, welche Kräfte an der Wand wirken, ist die Frage, wie baue ich dann das Unterfassadengerüst? Oder ich habe eine Maschine und das Werkzeug dazu, da ist die Frage, wie messe ich zum Beispiel die Genauigkeit der Werkzeugführung, um ein perfektes Werkstück zu erzeugen. Da entstehen jede Menge Themen, die natürlich irgendwo ein Ingenieur schon ausgerechnet hat, um die Maschine zu bauen, damit die Werkstücke richtig werden. So, jetzt kann man sagen, okay, wenn ich das aber wissen will, also wenn ich verstehen will, was ist denn der Mehrwert, den wir generieren, dann ist ja sozusagen in der Maschine, die dann gebaut worden ist, dieser Mehrwert drin.
Ja.
Ja, jetzt frage ich, okay, kriege ich diesen Mehrwert der Ingenieursleistung, der ist ja digitalisierbar.
Ja.
Diese Berechnung ist ja digitalisierbar. Egal, was da in Rechnung angestellt worden ist, kann man digitalisieren. Und dann ist die Frage, kann man das nicht auch, dieses Teilprodukt, kann man das nicht auch digital bereitstellen?
Vor allem, wenn die Produktion letztendlich oft, wie du auch gesagt hast, oft woanders in Drittländern zu viel günstiger hergestellt werden kann, dann ist natürlich die Frage, ist diese digitale Ingenieursleistung in einer gewissen Form, das zu berechnen, das zu konstruieren, das vorzukonstruieren, nicht auch in einer gewissen Form digital verkaufbar? Das sind wir natürlich auch in diesem Servicebereich, individuelle, konstruktierte sozusagen Lösungen oder auch Konstruktionen, die letztendlich auch ein digitales Produkt sind. Und da ist natürlich ein Riesenasset für die Unternehmen. Das sehen die oft noch gar nicht.
Das denke ich auch, was man sieht. Du hast gerade gesagt, wie sind die verkaufbar? Und heute werden diese Ingenieursleistungen häufig als Teil des Produkts verkauft.
Ja.
Während wenn man sie als Leistung versteht und digital hätte, dann ist die Frage, okay, wie kann man das verkaufen? Ja. Und jetzt sind wir wieder beim digitalen Verkauf.
Ja.
Und dafür, das ist E-Commerce.
Ja.
Also der digitale Verkauf mal, anders gesagt, natürlich verkaufen wir auch physische Güter, das ist auch, das wird
das
auch
ist das Naheliegende.
Sein. Klar. Trotzdem sehen wir natürlich, auch insbesondere mit dem Aufkommen von der Leistungsfähigkeit der neuronalen Netze, also künstliche Intelligenz letztlich, dass da eine Monsterbewegung auf dem Weg ist. Mhm. Also alle Themen, wo man Dinge ausmessen kann und über Datenmengen optimieren kann, da denke ich, stehen wir erst am Anfang der Entwicklung, um genau diese digitalen Güter, also letztlich die Ingenieursleistung, die Berechnung und sonst irgendwas, oder datengetriebene Businessmodelle zu entwickeln, um sie dann auch zu verkaufen.
Spannend. Vor allem ist es ja wirklich ein Umdenkprozess, weil wenn wir jetzt mal von einem Maschinenbauer reden, der sieht natürlich am Ende das harte Produkt, den Bau des Maschine. Und jetzt gibt es da eine Welt dazwischen und da steckt eigentlich noch eine ganze Menge an Möglichkeiten drin. Und auch vor allem, um kreativ mal darüber nachzudenken, was für Potenziale da drin steckt.
Ich denke, der Maschinenbau bewegt sich da ganz viel schon in Deutschland. Man sieht das auch, dass Services entstehen wie Fernwartungsthemen. Mhm. Damit fängt das ist ein erster Weg dorthin, dass man die Leistung als Service anbietet und nicht mehr nur die Maschine, also statt den Nagel und den Hammer, wie man so schön sagt, das Loch in der Wand. Ich finde den ein bisschen, also diesen Vergleich, der springt für mich immer ein bisschen zu kurz, weil im Grunde genommen geht es darum, zu gucken, ob der Nagel in der Wand das Bild hält. Das ist die Leistung. Mhm. Und die Idee, dass ich sozusagen sage, okay, hier, das funktioniert oder das funktioniert nicht, das ist super. Da gibt es noch, also gibt es ganz viel mehr, zum Beispiel den Marktplatzgedanken. Wenn man da mal drüber nachdenkt, ich bin selber so ein Hobby-Holzwerker, habe ein paar Maschinen zu Hause und was immer schwierig ist, ist, wenn du Verbrauchsmaterial haben willst zu den Maschinen oder Ersatzteile. Ersatzteile geht immer noch, weil die meistens dann vom Hersteller angeboten werden, aber bei meiner Schleifmaschine, die hat einen Schleifband, 1,20 Meter, also um es genau zu sagen, 1201 mm und jetzt brauche ich natürlich ein Band, das genauso lang ist. Was ich mir wünschen würde von meinem Hersteller ist, sag mir doch, welche Bänder am besten sind und biet's mir gleich bei dir mit an. Ich würde sofort dort kaufen, weil ich dann weiß, das passt. Ist das Band 1 Millimeter zu kurz? Kriege ich es nicht aufgezogen, es ist ein Millimeter zu lang, flabbert es, das kannst du nichts mehr schleifen, ist für einen Eimer. So.
Also Mehrwert und dadurch Bindung. Und
Mehrwert, damit natürlich Bindung. Ja, und auch da das ganze Konzept dessen, also mal kundenzentrierter gedacht, was braucht der Kunde und dann die digitalen Möglichkeiten nutzen, um diesen Mehrwert zu stiften. Mhm. Also auf der einen Seite entweder die Digitalisierung der Denkleistung oder der Ingenieursleistung, auf der anderen Seite die Digitalisierung des Kundenmehrwerts durch mehr Angebote, durch Marktplatzangebote, durch andere Dinge, die erst am Entstehen sind. Da denke ich, da ist noch ein guter Weg vor uns. Da gibt es ganz viel zu tun. Also cool. Ich kann meine Schleifbänder noch nicht bei meinem Schleifmaschinenhersteller kaufen.
Spannend. Ja. Sehe ich also, da ist noch ein spannender Weg und vor allem viel Raum für Neues und viel Raum für neue Gedanken und wirklich Dinge auch auszuprobieren. Ja. Siehst du das so, dass die Unternehmen heute solche Sachen schon wirklich mutig angehen, es ausprobieren und es einfach machen? Oder spürst du da noch eine Zurückhaltung, eine Unsicherheit? Oder was ist da so deine Wahrnehmung am Markt draußen?
Naja, da gibt es tatsächlich bis vor 2-3 Jahren war da schon noch eine große Zurückhaltung da. Mhm. Da haben sich ein paar schon auf den Weg gemacht, klar. Mit Covid-19 ist jetzt so ein Ding entstanden, dass plötzlich dieses Thema Digitalisierung und Erbringung von Leistung übers Internet tatsächlich ganz in den Vordergrund gerutscht ist. Und plötzlich wundern sich alle und sagen, jetzt müssen wir das aber können. Und egal, ob das jetzt Bereiche sind wie alles, was mit Lehre zu tun hat, ob es die Schulen sind oder andere Sachen, das verändert sich brutal. Das Gleiche gilt für das Thema, okay, wir haben verstanden, ich muss nicht mehr zu jedem Termin da sein, um was zu besprechen. Und jetzt sprechen wir ja schon vom digitalen Verkauf. Jetzt ist plötzlich der Verkäufer remote und jetzt wäre es gut, wenn man noch mehr dieser Dinge nach vorne bringen könnte. Und das Nächste ist dann, okay, was ist denn wiederum der Mehrwert, den ich im Internet darstellen kann? Mhm. Und ich habe es mal vor ein paar Jahren, hatte ich ein Beispiel, da ging es darum, wie kriegt man denn Lehrinhalte tatsächlich besser dargestellt und ist das besser als in der Schule? Und da hatten wir als Beispiel den Doppelspaltversuch in Physik. Und ich sage immer, ich bedauere alle Physiklehrer, die das ihren Kindern erklären müssen, weil die das heute alles schon auf YouTube gesehen haben. Das Experiment kannst du in der Sorgfalt, wie das in dem Fall an Harvard das Experiment aufgebaut worden ist und dargestellt worden ist, das kriegst du so in der Qualität gar nicht hin. Und plötzlich sieht man die Möglichkeiten, die es gibt, Dinge digital zu gestalten, die sind grandios, weil du plötzlich eine ganz andere Einsicht kriegst. Oder gibt es in der Elektrotechnik irgendwelche Schaltungen zu bauen, das kann man entweder tatsächlich erstmal mit der Hand tun und dann die Lötstellen versenken, oder man hat ein digitales Modell davon und kann halt damit üben. Und das Gleiche gilt natürlich zum Beispiel dann für den Bau von Prototypen. Kann ich auch erstmal digital bauen, wenn ich die Prinzipien dafür aufgebaut habe. Und ich denke, da ist ganz viel Raum nach vorne. Und da würde ich mir schon wünschen, dass da, und ich glaube auch, dass da viel passiert, aber mehr ist immer in dem Fall besser, wenn da mehr, du nennst es Mut, glaube ich, da ist, um solche Dinge auch wirklich anzugehen und umzusetzen. Also unternehmerischer Mut ist hier gefragt in dieser Zeit.
Kreativität und Mut, glaube ich, das sind beide, also den Mut, darüber nachzudenken und es auch auszuprobieren.
Ich denke, Deutschland heißt immer das Land der Dichter und Denker. Das, was mich fasziniert, ist, Deutschland ist eigentlich vielmehr noch das Land der Unternehmer und Macher. Da würde ich mir wünschen, dass wir uns darauf mal auch öfters besinnen, weil Firmen wie Siemens, Daimler und andere, die sind nicht entstanden, weil wir gedichtet haben, sondern weil wir unternommen haben.
Okay, ja. Macht Sinn. Was ich mir oft merke, weil wir gerade von der Ingenieursleistung auch gesprochen haben, dass die halt, dass da oft auch ein bisschen Angst herrscht, so nach dem Motto, ja, das ist ja unser Know-how und wenn wir das jetzt rausverkaufen und so weiter, dann könnte das ja andere nutzen und so weiter. Aber ich glaube, momentan wird diese Leistung viel zu wenig überhaupt in Wertschöpfung gebracht. Wir haben es ja vorher schon gesagt, die Wertschöpfung ist letztendlich, das fertige Produkt wird dann irgendwie verkauft, aber der Weg dahin, der ist dann, die Ingenieure und die Konstrukteure haben kostenlos gearbeitet, mehr oder weniger, um das dann hinterher als fertiges Produkt zu haben. Ja. Und damit wird es nicht mal als Wertschöpfung betrachtet, sondern es wird einfach als mitgegeben, aber irgendwo trotzdem extrem wichtig.
Was die Alternative? Die Alternative ist, dass es ein Wettbewerber tut. In dem Moment, wo sozusagen diese Trennung stattgefunden hat, ich sage jetzt mal zwischen dem digitalen Zwilling eines Themas und der Materialisierung davon, also der tatsächlichen Maschine, in dem Moment, wo das stattgefunden hat, da hat doch derjenige den Vorteil, der diesen digitalen Zwilling erstmal hat und den dann an den günstigsten Hersteller vergeben kann. Damit erzeugt er doch, hat er sozusagen den Vorteil. Natürlich gibt es Wertschöpfung in den herstellenden Prozessen, das darf man auch nicht unterschätzen, aber trotzdem ist sozusagen die Idee des digitalen Zwillings, das ist, sag mal, etwas, was man sehr genau verfolgen muss, um die Wertschöpfung im eigenen Haus zu behalten, weil ansonsten verschwindet ihr irgendwann. Und ich sage immer, wenn es dann der andere getan hat, dann ist es zu spät, weil dann hat er es. Und um das aufzuholen, das ist ganz schön schwierig, denke ich.
Cool. Wenn du jetzt da draußen, meine Hörer sind vielfach aus dem Maschinenbau, aus der produzierenden Industrie. Was würdest du denen heute mit auf den Weg geben? Wenn du sagst, was ist wichtig, worauf sollen die sich in der nächsten Zeit stark konzentrieren? Wie sollen sie an bestimmte Themen rangehen?
Zuerst würde ich gucken, okay, wenn wir über digitalen Vertrieb reden, dann ist die Frage, was sind die Vertriebsprozesse heute? Thema 1. Wie kann ich sie über den digitalen Vertriebskanal ergänzen? Also was muss ich tun, um die heutigen Vertriebsprozesse zu ergänzen? Das ist einfach nur mal eine Erweiterung der heutigen Vertriebsprozesse. Das Zweite ist aber dann, wie kann ich einen Teil oder die Dinge, die ich tue, digitalisieren, um sie dann zu verkaufen? Ja? Zum Schluss, der Wert entsteht ja erst mit dem Verkauf dann letztlich. Also für jede Firma. Der Umsatz kommt vom Umsetzen. So, also nicht vom, ich habe es dann irgendwo bei mir im Keller, davon kommt es ja nichts, sondern muss es ja auch dann verkaufen. Aber das sind so die zwei Schritte. Also das Verständnis davon, wie kann ich die bestehenden Vertriebskanäle durch einen Online-Vertriebskanal ergänzen, sowohl B2C als auch B2B. In den bestehenden Strukturen, wie kann ich unter Umständen bestehende Strukturen auch aufbrechen? Wo werden bestehende Strukturen auch überflüssig, sodass ich einen Kostenvorteil habe? Das ist auch nochmal essentiell dann im Wettbewerb. Und das Dritte wäre dann tatsächlich die hohe Kunst, wie kann ich den Teil der in der Leistung, die ich in den Produkten, die ich generiere, der digitalisierbar ist, tatsächlich auch digitalisieren. Also wie gesagt, nehmen wir einfach mal die Berechnungen für irgendwelche Fahrtmuster, die Berechnungen für irgendwelche Zug- und Windekräfte, die Berechnungen für Spannungen in Metall oder wie man ein Werkzeug am besten führt. Wie kann ich das umsetzen und den digitalen Teil davon in einen Service bringen, den ich vermarkten kann?
Spannend.
Und da obendrauf und jetzt immer mal die neuen Technologien auch mutig betrachten. Das ist eine echte Herausforderung. Ich glaube, dass wir kommt eine Welle vor uns, dass man tatsächlich mit den neuen Techniken wie neuronalen Netzen und künstlicher Intelligenz ganz viele Probleme auch lösen kann, die bisher nicht lösbar waren. Und da muss ich sagen, zum Glück haben wir da hier in Süddeutschland mit verschiedenen Cluster, wo solche Sachen auch betrieben werden. Eins davon ist in Tübingen, Tübingen, Stuttgart, Reutlingen. Da gibt es tatsächlich ein sehr, sehr gutes Cluster, aber ich glaube, das gibt es in Deutschland an verschiedenen Stellen. Das ist auch ein bisschen unbekannt, dass Deutschland da gut unterwegs ist. Ich glaube aber auch da, dass der deutsche Mittelstand auch da eine Vorreiterrolle einnehmen wird.
Okay, super. Das hört sich recht optimistisch an, weil manchmal spricht man leider nicht so gut über den deutschen Mittelstand und du sprichst da recht optimistisch darüber, dass da...
Ich glaube, die große Stärke ist, dass Deutschland und die Mittelständler verstehen, um was es geht. Das sind alles Prozessexperten. Die wissen ganz genau, was sie leisten müssen, um hervorragende Produkte zu machen.
Ja, das stimmt.
Und dass dieses Verständnis, das geht, da gibt es jetzt ein zusätzliches Werkzeug dafür und das ist das heißt Digitalisierung. Aber im Grunde genommen geht es darum, einfach nochmal drüber nachzudenken, wie kriege ich die Leistung, die ich da eigentlich erbringe, in Software gefasst.
Das war ein schönes Schlusswort auch. Ich finde spannend, wir haben ursprünglich über ein Shop-Produkt geredet oder über einen Hersteller von der Shop-Software und dann haben wir eigentlich nur über Geschäftsmodelle und Prozesse gesprochen und das ist genau das, um was es eigentlich geht. Digitalisierung ist nicht, wir führen irgendein technisches Tool ein oder wir installieren irgendeine Software, sondern es geht darum, Prozesse neu zu denken und letztendlich auch Geschäftsmodelle neu zu denken und vor allem alles, was man hat, auch nochmal in Frage zu stellen, von allen Seiten zu beleuchten und zu sagen, was kann man daraus machen in der heutigen Zeit? Da hilft es auch oft mal in so Thinktanks einfach miteinander zu diskutieren. Wir haben halt auch schon ganz tolle Gespräche geführt und glaube auch schon mal die Welt neu erfunden an manchen Stellen. und ich finde das super klasse, total spannend, wo es hin sich das Gespräch jetzt auch bewegt hat. Ich bedanke mich, dass du da warst, dass du dir da jetzt auch Gedanken mitgemacht hast, dass du den Hörern da in der Richtung auch dein Bild, deine Vision aufgezeigt hast und ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir total Spaß gemacht.
Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder.
Gerne.
Denken wir uns ein neues Thema aus.
Absolut, auf jeden Fall. Bist du gerne wieder eingeladen.
Danke.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ihr Hörer da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es war für euch auch wieder spannend, ein paar neue Impulse, auch mal aus einem anderen Blickwinkel da drauf zu sehen. Und ich freue mich, wenn euch dieser Podcast, diese Folge heute auch gefallen hat, dann ist das Größte, was ihr für mich tun könnt, ist natürlich diesen Podcast liken und auch weiter zu empfehlen. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Thomas Reiserer.